Warnow-Schule Papendorf.
Radio für coole Schüler.
Für echt coole Schüler.
Hallo ihr Rostocker, wir sind der Schulfunk der Warnow-Schule Papendorf. Und wir Landeier wollen euch unser schönes Dörfchen und die Umgebung etwas näher bringen. In dem seit 1257 existierenden Dorf leben rund 2500 Leute. Und es kommen immer weitere dazu. Die famosesten Sehenswürdigkeiten in unserem Dörfle sind die alte Villa Papendorf mit ihrem Park, welches von Heinrich Höppner errichtet wurde. Die alte Ziegelei, der Bauernhof Hufe 4 mit der Scheune und das Kriegerdenkmal aus dem Jahre 1914.
Durch das große Engagement kommt dieser Ort erst richtig zum Vorschein. So gibt es hier einen Fußballverein, eine freiwillige Feuerwehr, eine extrem geile Schule, eine Schauspielgruppe, ein Drachenboot-Team, eine Agrargenossenschaft und natürlich ein Bürgermeister. Heute bringen wir euch unser schönes Dorfleben und die Menschen, ohne die das alles gar nicht möglich wäre, etwas näher.
Ein weiteres, wenn nicht sogar das Highlight, ist die Villa Papendorf. Diese schicke Jugendstil-Villa wurde 1907 von Heinrich Höppner erbaut. Dem Mann gehört die bekannten Ziegelwerke in Papendorf. Die Reste der großen Tongrube bilden heute die tiefe Erdkuhle, die heute ein See im Sommer als Austragungsort des Papendorfer Triathlons dient. Heinrich Höppner war einer der erfolgreichsten Unternehmer Rostocks und brachte es mit viel Weitsicht und Durchsetzungsvermögen zu einem beachtlichen Vermögen.
In enger Zusammenarbeit mit der Hansestadt Rostock hatte Heinrich Höppner ca. 400 Häuser vor dem Ersten Weltkrieg für den sozialen Wohnungsbau gebaut. Heinrich Höppner starb 1927. Seine Arbeiter nahmen von dem freundlichen und beliebten Chef Abschied. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem neuen Friedhof in Rostock.
Die Tochter von Heinrich Höppners heiratete 1923 den Direktor der Rostocker Neptunwerft Hans Killinger. Dessen Enkelsohn Olaf Killinger erwarb nun die Villa, sanierte sie und machte sie zu einem wichtigen kulturellen Ort in Papendorf, indem er dort regelmäßig seit 2012 Lesungen oder Konzerte für die Menschen anbietet.
Im ersten Teil des Interviews, das Maximilian gemacht hat, geht es um die Geschichte des Hauses und die Renovierung. Im zweiten Teil geht es um die Veranstaltungen, die Herr Klinger macht.
Warum haben Sie diese Villa gekauft?
Diese Villa hat eine kleine Familiengeschichte. Mein Urgroßvater Heinrich Höppner hat sie einst erbaut, 1907. Der verstarb dann zog seine Witwe, zog in die Stadt und dafür seine Tochter mit zu dem Zeitpunkt 3 Kindern. Ah nee, meine Tante ist sogar hier geboren, also fast 3 Kinder. Die war hochschwanger, als sie dann hier einzog. Und dann mit ihren 4 Kindern und meinem Großvater Hans Killinger zog sie dann in die Villa 27 und insofern hatte diese Villa immer eine gewisse familiäre Verbindung. Es war 2006, als meine Tante mich anrief. Ich war gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen in Brandenburg unterwegs und meine Tante, die besagte Tante aus 1927, hat immer noch sehr enge Verbindungen gehabt nach Rostock. Und die rief mich plötzlich an und sagte, die Villa soll verkauft werden. Fahr doch mal vorbei. Abends, und nee, es war Nachmittag, es war ein Oktobernachmittag, es war fürchterlich verregnet. Man öffnete die Villa, oder sie wurde geöffnet, und sie sah ziemlich schäbig aus. Dann habe ich sie abends angerufen, es waren wie Wasserflecken an den Decken. Dann rief ich sie an und sagte, lass mich damit mal in Ruhe, denn die Villa war in einem nicht besonders guten Zustand. Das ganze Parkettboden war aufgequollen. Der Stuck hing zumindest im mittleren Zimmer in Streifen von der Decke. Und ein riesen Wasserfleck war auch noch zu sehen in der Halle. Dann fängt man an zu denken, was kann man damit machen? Kann man damit was machen? Und die Villa war, dadurch, dass sie so einen schlechten Zustand war, für die Größe des Hauses, dachte ich mir, naja, das kann man ja vielleicht preislich irgendwie hinkriegen. Und so habe ich dann, dauerte es so ein paar Monate, bevor ich mir dann klar wurde, ach ja, kauf sie mal. Das kann ja was Nettes sein für Familiensachen, aber auch für sonstige Veranstaltungen.
Sie haben ja gerade schon über die Wasserflecken berichtet. Was war denn das Schwierigste beim Modernisieren?
Das Schwierigste ist wahrscheinlich ein Konglomerat von vielen Faktoren. Erst, es war sehr viel Schwamm in der Villa. Das sah man nicht am Anfang. Aber dann, als die Reparatur anfing oder die Renovierung oder Modernisierung anfing, wurde leider sehr schnell offenbart, dass die ganzen Decken sehr viel Schwamm beinhalten. Also so ein Pilz, der letztendlich das Holz morsch oder zerfrisst, morsch macht, Wirbel macht, sodass es letztendlich irgendwann mal zusammenfällt. Und da waren noch einige Flächen da, sodass man im März 2008 konnte man zuweilen vom unteren Eingang, wenn man reinkommt, bis oben an die Decke durchgucken, weil es immer wieder Flächen gab, wo einfach die Balken weggeschnitten worden waren. Das war sicherlich das Aufwendigste oder das Schwierigste. Zum anderen hatte man natürlich, gab es den anderen Punkt, wie schafft man diesen Energiehaushalt eines Hauses nicht aus kostentechnisch nicht aus dem Ufer laufen zu lassen. Und die Decken sind hoch, sind 3,80 Meter hier unten. Das bedeutet also, wenn, sobald du eine Heizung anmachst, dann geht ja die Wärme nach oben. Also um es anderen warm zu machen, mit der herkömmlichen Heizungsart, entweder Öl oder Gas, würde das wahrscheinlich auf Dauer ein unglaubliches Geld verschlingen. Und da fragte ich den zuständigen Ingenieur, der hier mit am Bau tätig war, wie sieht es denn aus mit der Erdwärme, also Geothermie? Und dann haben wir eine Probebohrung gemacht und festgestellt, ja, man kann das Haus durch Erdwärme erhitzen. Hier hinten im Garten sind 24 Bohrlöcher a 60 Meter tief, die das ganze Haus selbst bei deutlichen Minusgraden erhitzen können. Das war Punkt 2. Und der dritte Punkt war, dieses Haus ist 1907 gebaut. Das bedeutet, es ist mitten im Jugendstil gebaut worden. Jugendstil war eine Architektur- oder eine Kunstepoche. Also man kann es bestimmt nicht auf die Architektur allein beschränken, aber ein Teil dessen. Und jetzt war die Überlegung, wie gestaltet man so ein Haus? Man will ja nicht in einem Museum leben. Das heißt also, man kann nicht nur alte Sachen dahin packen. Und denkst du, weil wir heute anders leben, der Jugendstil war häufig sehr dunkel. Das will man ja heutzutage nicht mehr. Also musste pfleglich umgegangen werden mit der Vergangenheit. Wie schafft man die Vergangenheit trotzdem irgendwo hier und da zu positionieren und gleichzeitig doch zu modern zu sein?
Warum bieten Sie Veranstaltungen in Ihrer Villa an?
Als ich dieses Haus übernahm, kaufte und überlegte, was kann ich damit machen, da dachte ich zuerst, bevor ich es renovierte, ach komm, dann machst du so einen Partyschuppen draus. So für Hochzeitsfeiern oder für sonst was. Und dann wurde aber der Aufwand immer größer und das Haus wurde immer feiner. Und da dachte ich irgendwann mal, nee, jetzt hier nur abrocken, das geht auch nicht. Also muss was Zivileres her. Und dann überlegte ich natürlich, was kann man machen für zivilere Zwecke. Und dann kam ich auf die Veranstaltung, die ich jetzt mache. Das sind ja, ich habe ja drei Reihen hier. Das ist einmal das ganz Klassische. Ich nenne es Klassiker als Privat, weil es ja im kleinen Rahmen stattfindet. Die zweite Reihe, oft mit Schauspielern, Rezitation und Musik verbunden. Und die dritte Reihe nenne ich Begegnung im Salon. Und die dritte Reihe, weil sie in die anderen beiden Reihen nicht reinpasst, ist außer der Reihe, wo mal ein bisschen Jazz oder Chansons und dergleichen kommen. Das Alleinstellungsmerkmal, was ich immer versucht hatte, die Villa eigentlich abbilden soll, ist, wie kriegt man in jedem dieser drei Reihen KünstlerInnen, die sonst normalerweise auf Weltbühnen zu Hause sind und nicht dieses kleine Private sonst vor sich haben und wo gleichzeitig dann der Zuhörer eben auch mal große Künstler im kleinen Rahmen zum Anfassen und zum Gespräch danach hat.
Was planen Sie für die Zukunft?
Ich bin jetzt im fünften Jahr der Konzert- oder vielmehr der Veranstaltungsreihen. Das soll auch so weitergehen. Ich habe es schon immer ein bisschen verändert. Also am Anfang hatte ich nochmal so gesellschaftspolitische Diskussionen am Sonntagnachmittag. Das ist irgendwann mal dann den anderen Veranstaltungen, sag ich mal, zum Opfer gefallen. Was ich plane noch in Zukunft, wir haben hier geplant, ich glaube, das ist der 17. Juli, hier mit Musikern aus der Gegend. Wir wollen mal so ein Gartenfest machen. Also letztendlich, die spielen im Garten und jeder kann kommen und mit Picknick und Decke und sich irgendwo sein Plätzchen suchen und der Musik lauschen. Das ist jetzt ganz in naher Zukunft geplant. Das soll am 17. Juni starten. Ich glaube, das ist der 17. Juni. Sollte ein Sonntag sein. Geht's ab Herbst dann wieder weiter mit meinen normalen Konzerten, die ja alle in den Broschüren und Prospekten drin sind. Und das soll eigentlich im nächsten Jahr fortgeführt werden.
Okay. Haben Sie auf Ihrem Gelände irgendwelche Lieblingsplätze?
Das hängt vielleicht von der Tageszeit ab. Mein Urgroßvater baute das Haus mit, sag ich mal, mein Urgroßvater plante das Haus mit den verschiedensten Balkonen auf jeder Seite, sodass man eigentlich mit der Sonne wandern kann, wenn man das Haus mal meint. Und im Garten gibt es sicherlich viele verschiedene Flecken, je nach Wetterlage, die man sich dann gerne aussuchen kann und mag. Also verschiedene. Kein spezielles.
Wenn Sie Interesse an dem Schloss haben, dann können Sie gerne auf www.villapapendorf.de vorbeischauen.
Die wichtigste Person in einem Ort ist nicht der Bäcker, der Pastor oder der Friseur, sondern der Bürgermeister. Wie schwierig es ist, ein guter Bürgermeister zu sein und etwas zu verändern, haben wir den Bürgermeister Klaus Zeppelin gefragt.
Hallo Zeppelin, Sie sind der Bürgermeister hier?
Ja.
Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wie lange sind Sie denn schon Bürgermeister in diesem Dorf?
Inzwischen seit 12 Jahren.
Und was machen Sie so als Bürgermeister bisher?
Ja, meine Hauptaufgabe ist eigentlich, mit den Gemeindevertretern und auch mit der Verwaltung in Kritzmoor gemeinsam Wege zu suchen und entsprechende Projekte anzuschieben, um das Leben in den Dörfern unserer Gemeinde noch weiter zu verbessern. Also das, was schon gut ist, auch gut zu halten, ne? Dass es nicht verschlechtert, wenn wir so an Straßenverhältnisse denken, an ähnliche Dinge. So sehe ich meine Hauptaufgabe. Es gibt ja viele Bürger auch unserer Gemeinde, die mit neuen Ideen kommen, was wir so alles entwickeln könnten, vom Sport angefangen, über Kultur bis hin zu Erholung und ähnlichen Sachen. Also diese Dinge dann auch möglichst irgendwann mal in einen Plan zu bringen und umzusetzen. Und das braucht immer so einen, der so ein bisschen vorne wegläuft, damit das auch nicht vergessen wird. Ich hoffe, dass ich diese Aufgabe 12 Jahre lang erfüllt habe und vielleicht auch noch ein paar Tage länger machen muss.
Welche Ziele setzen Sie sich jetzt generell für die Gemeinde oder speziell für dieses Dorf?
Ja, die Ziele, die kurzfristigen Ziele, die wir haben, das ist erstens der erfolgreiche Bau der Sporthalle, die für uns Schüler ja noch das Entscheidende sein wird, aber natürlich nicht nur, das ist ja auch im Freizeitbereich wichtig, hier ein bisschen mehr zu machen im Sport vor allen Dingen als in der Vergangenheit. Wir wollen in diesem Jahr in Sildemow einen sogenannten Mehrgenerationsspielplatz errichten, also nicht nur für die kleinsten Kinder, sondern auch eventuell für die Älteren, so ein bisschen als gemeinsame Stätte der Erholung und der Entspannung. Und wir wollen, das ist auch für die Schüler nicht unwichtig, in den Sommerferien in Sildemow und in Großstowe zwei neue Bushaltestellen errichten. Das heißt, nicht die Zustände, so wie sie jetzt sind, das wisst ihr vielleicht besser als ich, sind normalerweise nicht mehr zu verantworten. Und da soll jetzt nach den behördlichen Vorschriften was Neues entstehen. Das ist eine relativ große Baumaßnahme während der Sommerferien. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Dinge in diesem Jahr. Also die Sporthalle wird noch nicht gebaut, die wird erst im nächsten und übernächsten Jahr gebaut. Aber die Vorbereitung dafür, auch die Abstimmung mit den übrigen Gemeinden, erweist sich als ein bisschen kompliziert. Das kostet Zeit.
Sie redeten ja eben auch von Gemeindevertretern und den Gemeinden. Wie werden die Sachen in der Gemeinde oder auch im Papendorf entschieden?
Meiste, also wenn es ums Geld ausgeben geht oder wenn es um Dinge geht, die also die Allgemeinheit berühren, die wichtig sind für die Bevölkerung, wird sowas grundsätzlich vorbereitet in den Verwaltungsgremien. Das geht dann in die sogenannten Ausschüsse. Also die Gemeindevertretung hat auch Spezialisten sozusagen für ganz bestimmte Aufgaben. Beispielsweise den Bauausschuss. Da sind nicht nur Gemeindevertreter drin, da sind auch noch drei sogenannte sachkundige Bürger mit drin. Und dann, wenn die Ausschüsse die Sache für gut heißen, die wir da vorhaben, dann geht das in die Gemeindevertretung zur Beschlussfassung. Und erst dann darf das angenommen oder erst dann darf das in die Tat umgesetzt werden.
Denken Sie, dass die Bürger oder die Bewohner von den Dörfern und Gemeinden, dass sie mit ihren Einstellungen oder Entscheidungen übereinstimmen zum Großteil oder kamen hin und wieder Beschwerden ein?
Naja, das ist sicherlich kaum möglich, eine einstimmige Überzeugung zu haben. Es gibt immer Leute, die sicherlich andere Ideen haben als wir, aber ich denke schon, dass wir die Mehrheit unserer Einwohner mit unseren Entscheidungen auf unserer Seite hatten. Ja, letztendlich werden Ideen ja auch nicht sofort umgesetzt, das dauert eine gewisse Zeit und dann gibt es auch Möglichkeiten, mit den Bürgern darüber zu reden. Wir machen ja zu ganz speziellen Dingen auch Einwohnerversammlungen, zum Beispiel zu dem Mehrgenerationsspielplatz in Sildemow. Also da werden nicht nur die Gemeindevertreter, die gewählten Vertreter gefragt, sondern da kann jeder seine Meinung sagen in so einer geschlossenen Veranstaltung. Oder vergangenes Jahr der Straßenbau in Gragetopshof. Das war sehr umstritten, da waren eigentlich die Anlieger alle dagegen zuerst, weil sie meinten, dass dadurch der Verkehr zunimmt und schneller gefahren wird im Dorf und so weiter. Aber als es dann fertig war, waren sie alle sehr zufrieden. Also da habe ich kaum noch jemanden gehört, der sich dagegen ausgesprochen hat. Es gibt auch Situationen, wo man manche zu ihrem Glück zwingen muss. Das passiert auch. Das kann auch mal schief gehen, ja? Das muss nicht immer gut gehen.
Glauben Sie, dass Sie seit den 12 Jahren, in denen Sie Bürgermeister sind, die Gemeinde schon großartig verändert haben oder sehen Sie das eher kleinlich im Gegensatz zu anderen Bürgermeistern?
Ja, wir haben das versucht zu tun, was uns zur Verfügung stand. Ja. Ob wir nun großartig was verändert haben, das will ich gar nicht behaupten. Das sind alles nur Dinge, die sehr schnell selbstverständlich werden und heute schon völlig normal sind. Wenn ich an die Straßen- und Wegeverhältnisse denke, hier, wir haben in den 12 Jahren doch allerhand neue Straßen gebaut. Ja, das merkt ihr auch, aber für euch ist das inzwischen selbstverständlich, dass ihr mit Fahrrad oder mit Moped oder wie auch immer über manche Wege fahren könnt, die vorher gar nicht existierten oder nicht befestigt waren. Wir haben sicherlich die öffentlichen Gebäude alle saniert, auch das, wo wir hier drin sitzen in den 12 Jahren. Das hat alles sehr viel Geld gekostet Und man muss natürlich mit seinen Wünschen und Plänen immer so ein bisschen nach dem Haushalt gehen. Was ist also möglich finanziell und was geht nicht? Was muss man aufschieben für die nächsten Jahre? Aber wir haben in den vergangenen Jahren doch sehr viel auch mit Förderung, also mit Fördermitteln von den Behörden, die meistens aus der Europäischen Unionskasse kommen, gearbeitet, sodass wir meiner Ansicht nach ganz ordentlich gewirtschaftet haben. Also auch sichtbar für die Leute. Denken wir an die Warnow, ja, an die Verweileinrichtung oder auch an die sanierten, zum Teil sanierten Sportflächen in die Tat umgesetzt haben. Aber ich maße mir nicht an zu sagen, wir hätten hier das Ganze umgekrempelt. Auch vorher ist schon allerhand passiert in diesen Dörfern. Wie gesagt, die Gemeinde Wabendorf ist nicht nur Wabendorf. Ne? Das dürfen wir nie vergessen. Wir haben insgesamt 5 Dörfer zu betreuen. Und wehe uns, wenn wir da eins vergessen oder eins stiefmütterlich behandeln.
Dann danke ich Ihnen sehr für dieses Interview. Auf Wiedersehen und tschüss.
Ja, ich danke auch für dieses Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal vielleicht.
Nach diesen bedeutsamen und weisen Worten des Bürgermeisters erfahrt ihr nun, wie die Arbeit in der Papendorfer Agrargenossenschaft aussieht. Oh, seht ihr? Da kommt schon unser Interviewpartner angefahren.
Guten Tag, wir würden Sie gerne interviewen und ein paar Fragen zur Agrargenossenschaft Papendorf stellen.
Ja, hallo, dann fangt mal an.
Wie lange arbeiten Sie schon in der Agrargenossenschaft?
Mittlerweile sind das 25 Jahre.
25 Jahre ist echt lang. Und was gibt es für Aufgaben hier?
Also das ist von der Jahreszeit abhängig, sage ich jetzt mal so. Die Hauptarbeit liegt natürlich im Sommer bei der Ernte, aber erstreckt sich natürlich auch über das Frühjahr mit der ganzen Düngerstreuen, Pflanzenschutz, zieht sich natürlich über das ganze Jahr hin. Es gibt natürlich Wochen, wo man ein bisschen ruhiger ist, aber im Großen und Ganzen geht das bis in den späten Herbst rein mit der Neubestellung, damit wir dann eben auch im nächsten Jahr dann wieder eine gute Ernte zu erwarten haben.
Sie haben gerade von Bestellung geredet und es ist viel Aufwand, ein Feld zu bestellen.
Also ich sage mal so, es gibt ja Sommer- und Wintergetreide. Hauptsächlich bauen wir Wintergetreide an, so Winterweizen, Wintergerste. Und ja, von der Sache her ist es aufwendig, sage ich jetzt mal so, da wir zum Teil auch mit bis zu 1200 Hektar zu bestellen haben, je nach unterschiedlicher Bodenqualität. Und das reicht von Pflügen über den Grubbern bis Ecken geeckt wird, dann wird gedrillt. Beziehungsweise es gehört natürlich auch die ganze Pflegetechnik hinterher dazu. Sage, Spritze, Dünger streuen, Steine sammeln. Also es ist schon aufwendig, sage ich jetzt mal so, das Feld bis zur nächsten Ernte so zu gestalten, dass wir da auch Maximum an Ertrag und natürlich auch mit so wenig wie möglich Schaden über die Runden kommen.
Und wie ist Ihr täglicher Ablauf?
Gut, morgens um 7 Tagesbesprechung geht's los. Dann treffen wir uns alle hier in unserem Frühstücksraum. Dann wird besprochen, wie was abläuft. Jeder hat natürlich irgendwo seine Aufgaben. Aber im Großen und Ganzen gibt ein Teil Leute, die sind hier auf dem Hof. Andere müssen eben raus, Steine sammeln, Feldspritze fahren, Düngersteuer fahren. Wir haben natürlich auch Kollegen, die sind mit den Kühen beschäftigt. Die verlangen jetzt momentan auch ein bisschen Zeit. Koppel bauen und das ist so ein, streckt sich also wirklich sehr abwechslungsreich und von A bis Z ist eigentlich alles dabei.
Dann vielen Dank für Ihre Zeit und fürs
Gerne
Interview.
Wieder.
Jetzt geht's zu euch vom Land auf die Bühne, nämlich auf die Bühne des Papendorfer Theaterkreises.
Und in der Aula der Warneschule Papendorf probt und führt eine Schauspielergruppe regelmäßig neue Theaterstücke auf. Dazu haben wir eine der Schauspielerinnen, Dorothea Dietrich, interviewt.
Worum geht es beim Meister Lügner?
Also der Meister Lügner ist ein Schwank. Wir spielen eigentlich immer Schwänke. Die sind einfach nur lustig, Verwechslungskomödien und ja, kein großer Sinn dahinter. So ist es auch hier beim Meister Lügner. Es handelt sich also um den Meister Lügner, Kurt Stein. Der hat den Plan, dass er mit seinem Schwiegersohn die geplante Reise mit den beiden Frauen in den Urlaub vereiteln möchte. Und so entsteht die Idee, dass sie einen Anruf konstruieren, dass sie auf Montage nach Berlin müssen. Die Schwiegermutter soll das Haus hüten und die Schwiegermutter durchschaut sofort die Situation und der ganze Schwindel fliegt auf und zum Schluss wird er als Meisterlügner enttarnt.
Und hatten Sie vielleicht noch weitere gute Stücke außer dem Meisterlügner?
Ja, wir gucken eigentlich immer nach solchen Stücken, die einfach nur zum Lachen sind. Da hatten wir die Spanische Fliege, das war unser erstes großes abendfüllendes Stück. Dann Pension Schöller und im letzten hatten wir den Tratsch im Treppenhaus.
Und was gefiel Ihnen davon am besten?
Also mir persönlich war die Rolle im Tratsch im Treppenhaus auf den Leib geschnitten. Das war meine längste Rolle, aber auch für mich die schönste Rolle. Die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Und ich war ja nun ein paar Mal bei Ihnen im Theater, habe mir das angeschaut und habe gesehen, Sie haben jüngere Schauspieler. Wie kriegen Sie diese denn zu sich?
Also Nachwuchs zu rekrutieren ist immer ein Problem, ich glaube in allen Theatergruppen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir A, Dorfbewohner sind und B, sind wir hier in der Region tätig. Viele von uns sind Lehrer, Zahnarzt, Erzieher und so kennen wir die Jugend, die heranwächst. Nicht zuletzt haben auch einige von denen bei uns in der Theatergruppe in der Schule mitgespielt. Und immer wenn uns jemand fehlt, überlegen wir alle gemeinsam, wem könnten wir diese Rolle geben oder wen könnten wir überhaupt zu uns holen. Und da hat der ein oder andere mal eine Idee und die Leute fragen wir dann und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und beim letzten Stück brauchten wir genau 4 neue Darsteller und wir hatten wirklich Riesenglück und alle 4 Darsteller sind mit sehr viel Feuereifer dabei und wir sind richtig gut zusammengewachsen bei unserem letzten Stück, dem Meisterlügner.
Okay, und was denken Sie darüber, dass die Leute mehr Theaterstücke spielen oder eher weniger?
Ich glaube, in den letzten Jahren haben sich viele neue Theatergruppen auch gegründet. Das ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung von vielen. Die meisten Gruppen treffen sich einmal in der Woche abends. Das hat nicht nur was mit Spielen zu tun, sondern es hat auch was mit der sozialen Komponente zu tun, dass die Leute ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Es ist auch bei uns ähnlich. Wenn wir uns treffen jeden Mittwochabend, dann haben wir erstmal eine halbe Stunde zum Warmlaufen, sagen wir mal. Da wird erzählt, da wird gelacht, da wird auch was Trauriges erzählt, sicherlich mal werden einfach Neuigkeiten ausgetauscht, die uns betreffen. Und dann steht auch immer ein bisschen was zu naschen auf dem Tisch. Und auch das gehört dazu und das macht uns sehr viel Freude.
Und warum spielen Sie denn eigentlich hier in Papendorf? Also was für Auswirkungen hat das denn?
Also Papendorf ist unsere Heimspielstätte. Das Gute ist, dass wir, das sagte ich schon, alle aus der Region kommen und die Leute, die zu uns ins Theater kommen, die kennen die meisten von uns. Das heißt, es muss nicht alles perfekt sein. Es darf auch mal eine kleine Textschwachstelle da sein. Die Leute verzeihen uns das. Meist sogar wird es mit einem Beifall honoriert. Und ja, die Leute kommen einfach, weil es nur Spaß ist. Es ist ein entspannter Abend in einer schönen Atmosphäre. Wir schaffen also auch eine Theateratmosphäre mit ein bisschen Niveau. Ja, und die meisten Leute kommen nicht nur einmal zu uns, die kommen dann im Laufe der Spielzeit mehrmals, mal mit der Familie, dann vielleicht nochmal mit Freunden. Wir haben Leute, die kommen 3 oder 4 Mal ins selbe Stück, weil sie einfach nur Spaß haben wollen.
Und nun geht es von der künstlerischen Feinmotorik zum harten Schuss des Papendorfer Fußballvereins.
Die Schauspieler bringen bei ihren Aufführungen die Menschen in Papendorf zusammen. Der Fußballverein schafft das auch. Wie ihr hört, sind wir, Niklas und Lennart, nicht mehr in der Theatergruppe, sondern auf dem Fußballplatz. Der Trainingsplatz liegt in Papendorf an der Warnow. Die SG Warnow Papendorf wurde 1957 in der Gaststätte Hahn gegründet. In dem Verein wird nicht nur Fußball gespielt, sondern auch Volleyball, Akrobatik, Handball, Volktanz und einmal im Jahr organisiert der Verein auch den legendären Triathlon. Wir haben uns eines der großen Nachwuchstalente ausgesucht, um mit ihm ein Interview zu machen. Sein Name ist Matti.
Wie lange bist du schon in diesem Verein?
4 Jahre.
Und wie bist du auf diesen Verein gekommen?
Ein paar Freunde von mir waren in diesem Verein und ich wollte auch mal in einen Verein, weil ich Fußball sehr mag.
Wie oft habt ihr Training in der Woche?
2 Mal.
Wie lange und was trainiert ihr?
Wir trainieren Unterschiedliches, also Passen und Schuss und so. Und wir haben am Dienstag und am Donnerstag jeweils 1,5 Stunden.
Wenn man Lust bei der SG Warnow Papendorf Fußball zu spielen, wo kann man sich denn anmelden?
Da müsste man einfach mal mit zum Training mitkommen und den Trainer fragen.
Was wäre, wenn es den Fußballplatz in Papendorf nicht mehr geben würde?
Das wäre schon ziemlich doof. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie in Pölche oder so auf dem Platz trainieren.
Warum spielst du bei der SG Warnow Papendorf?
Weil es hier sehr nah von meinem Dorf ist und weil ich meine Freunde auch in dem Verein waren.
Nach dem nächsten Song hört ihr ein Interview mit Herrn Meyer, einem Jugendtrainer, der kleine Spieler trainiert.
Das waren Lightning Seeds mit Football is Coming Home. Jetzt kommt das Interview mit Herrn Meyer. Er hat uns erzählt, was der Verein für Papendorf bedeutet.
Wie viele Spieler haben Sie insgesamt und wer sind Ihre besten Spieler?
Hallo, wir haben insgesamt 18 Spieler und wir haben einige Spieler, die richtig gut sind und andere Spieler, die erst vor kurzem angefangen haben zu spielen. Und eigentlich mag ich als Trainer gar keinen Spieler so besonders hervorheben.
Wie finden Sie den Fußballplatz?
Der Fußballplatz ist eigentlich schön. Es gibt bessere Plätze, das ist ganz klar, aber immerhin spielen hier ganz viele Mannschaften drauf. Und darum ist auch das Nächste, was hier vom Verein angegangen wird, ist ein Kunstrasenplatz herzustellen auf dem Trainingsplatz. Und dafür werden Spenden gesammelt, damit man sich den auch leisten kann. Und wir hoffen natürlich, dass alle fleißig spenden. Vielleicht kann man das auch mal auch als Schüler weitergeben an die Eltern, dass die vielleicht nochmal 1-2 Quadratmeter für den Kunstrasenplatz spenden.
Was denken Sie, wäre mit dem Dorf, wenn es den SG Warnow-Papendorf nicht geben würde?
Die SG Warnow-Papendorf ist natürlich für das Dorfleben und auch nicht nur für Papendorf selber, sondern auch für die umliegenden Gemeinden ein ganz wichtiger Bestandteil der Freizeitgestaltung und ein Treffpunkt für viele Menschen, natürlich auch für kleine Fußballer.
Das war's mit dem Fußball. Nun geht es aber sportlich weiter mit Till, der uns etwas über die neue Sporthalle erzählen wird.
Damit die Fußballer der SG Warnow-Papendorf auch im Winter trainieren können, brauchen sie eine Sporthalle. Diese soll inmitten vom Papendorf bis 2019 fertig sein. Dass die Turnhalle nicht nur für die Fußballer wichtig ist, versteht sich von selbst. Herr Steiner, ein Sportlehrer der Warnow-Schule, erklärt deren Bedeutung für das Dorf. Durch welche sportlichen Aktivitäten wird die Sporthalle genutzt?
Im Moment für den Schulsport, manchmal auch für Wettkämpfe und ansonsten von Freizeitsportvereinen.
Wird die neue Turnhalle auch für Papendorfer Sportvereine nutzbar sein?
Laut Planung sollen ganz viele Sportvereine dort ein Zuhause erhalten und auch der Dorfclub mit dem Fasching soll dort mit ein.
In der Sporthalle wird auch das Drachenboot-Team trainieren. Und diese Sportgruppe stellt uns gleich Biane und Dennis vor. Aber erstmal Musik.
Genau wie der Fußballverein gehört auch unser geliebtes Drachenboot zum Verein des SG Warnow Papendorf.
Alter Konrad, du hast kurz helfen.
Packen wir mal ein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ich, Biane und mein Partner Dennis haben ein Interview mit der Trainerin der Schulmannschaft geführt. Ihr merkt schon, in Papendorf geht es recht sportlich zu.
Hallo Frau Matz.
Hallo.
Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
Sehr gern.
Okay, wie ist denn das Drachenboot-Team an der Warnow-Schule Papendorf entstanden?
Ich glaube, das hat was mit unserem Standort zu tun, dass die Schule an der Warnow liegt und dass wir eine tolle Sportgemeinschaft haben, die ein Drachenboot 2007 gekauft hat. Und weil eine so große Nachfrage bestand, haben wir uns ein zweites Boot, ein Schulboot, zugelegt.
Kostet ordentlich Geld.
Ja.
Warum heißt denn das Drachenboot überhaupt Drachenboot?
Wahrscheinlich zum einen, weil es einen Drachenkopf und einen Drachenschwanz hat, aber auch, weil es die Geschichte gibt, dass dieses Drachenboot benutzt wurde, um den Wasserdrachen zu beruhigen, dass er keine Überschwemmung verursacht. Da könnte also der Grund dafür liegen.
Was lernen denn die Schüler beim Drachenboot?
Beim Drachenboot lernen sie, dass man im Team ein Boot ganz weit nach vorne bringen kann, alles im Gleichschlag tut und der Teamcharakter ist das Allerwichtigste, was man hier lernen kann. Entweder man lernt es oder man wechselt die Sportart.
Welche Wettkämpfe haben Sie denn bis jetzt teilgenommen?
Wir fahren jedes Jahr zu den Kreismeisterschaften am Breitling. Letztes Jahr haben wir mit der Altersklasse 5-6, allerdings hatten wir mehr Viertklässler, den 7. Platz belegt. Und dieses Jahr waren wir auch am Montag unterwegs. Leider sind sie ausgefallen. Wir müssen auf den 8. Juli warten, da wird der Termin wiederholt und wir hoffen auf einen besseren Platz.
Was ist denn mit Kampf der Dörfer gemeint?
Kampf der Dörfer ist wirklich Kampf der Dörfer. Das heißt, es treten an Niendorf, Steblo, Nienhusen, Kritzmo, Wasdorf. Jedes Dorf kann ein Team stellen und die Teams treten gegeneinander an. Und am Ende wird dann geguckt, wer ist der Sieger, wer hat den meisten Kampfgeist.
Was gibt es denn so als Preis?
Es gibt einen Pokal und letztendlich zählt der Spaß.
Okay, danke Frau Matz für das Interview. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Das wünsche ich dir auch. Tschüss.
Wie ihr gehört habt, ist Drachenboot wohl doch nichts für Weicheier, sondern für Hartgesottene. Und dieser Sport verbindet viele Menschen in diesem Dorf.
Das war's mit unserer Runde durch Papendorf. Wir hoffen, wir konnten euch Papendorf näher bringen. Am besten, ihr schaut einfach selber mal vorbei. Tschüss.
Schulfunk Warnow-Schule Papendorf.
Radio für coole Schüler.
Für echt coole Schüler.